Deutschlandfunk. Der Tag.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video.
Podcast. Das ist ein Podcast.
Fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
Das Video von Rezo im Mai, die Zerstörung der CDU, das hat ja nochmal eine kräftige Diskussion darüber angestoßen, wie die Politik eigentlich mit jungen Menschen umgeht. Wird ihnen zugehört? Politik für ihre Interessen gemacht? Viele Fridays for Future-DemonstrantInnen würden wohl sagen, nö. Auch das so ein Beispiel für einen gewissen Generationenclash, Interessenclash. Hat sich daran inzwischen was geändert einige Monate später? Wird jüngeren Leuten ein bisschen besser zugehört? Spreche ich gleich drüber mit einer, die als 26-Jährige für ihre Partei, die SPD, einen Koalitionsvertrag mitverhandelt hat, und zwar den in Sachsen. Was das mit ihrem Verständnis von Politik gemacht hat, das erzählt sie uns gleich. Vorher müssen wir uns aber mit dem Weltklima auseinandersetzen. Mehr Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel Hitzewellen, dass uns das bevorsteht, das sagen WissenschaftlerInnen ja seit Jahren und machen den Klimawandel dafür verantwortlich. Dass das tatsächlich eintrifft, das merken wir seit letztem Jahr ganz enorm in Deutschland. Der zweite Hitzesommer in Folge, dieses Jahr Temperaturen über 40 Grad. Wenn man vor Hitze nicht mehr schlafen kann, vor dem Haus die Bäume absterben, die Flüsse austrocknen. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist messbar. Auch in Form von wirtschaftlichem Schaden. Und da gehört Deutschland jetzt zu den Ländern, die am stärksten von den Klimawandelfolgen betroffen sind. Wir ordnen die Zahlen ein. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Japan, die Philippinen und Deutschland. Das sind laut der Umweltorganisation German Watch die drei Länder, die 2018 am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen waren. Die Organisation hat am Rande der UN-Klimakonferenz in Madrid ihren sogenannten Klimarisikoindex vorgestellt.
Wir sehen in diesem Index, wo zum ersten Mal in dieser 15-jährigen Geschichte von dem Index zwei Industrieländer auf den Top 3 gelandet sind, dass weltweit alle Länder betroffen sind, so auch Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, die Philippinen sind auf Platz 2, das ist ein Entwicklungsland. Und solche Länder sind viel existenzieller von den Schäden durch Extremwetterereignisse betroffen.
Das also nochmal klargestellt. Wie kommen diese Zahlen denn eigentlich zustande? Und haben sie vielleicht auch das Potenzial, irgendwas zu verändern? Darüber habe ich mit Britta Fecke gesprochen, Umweltredakteurin im Deutschlandfunk.
Also die nutzen jedes Jahr die Daten der Munich Re, das ist die Münchner Rückversicherung und das ist der größte Rückversicherer, der schon seit sehr vielen Jahren eine fantastische Georisikoforschungsgruppe hat, einfach weil die ja auch wissen wollen, wo sie Geld loswerden oder wo sie besser nicht mehr investieren. Und diese Daten werden genutzt, als auch sozioökonomische Daten vom IWF. Und das wird dann miteinander verglichen und ergänzt und so entsteht halt dieser Index.
Ich habe mich aber schon gewundert, dass Deutschland jetzt ausgerechnet auf Platz 3 ist, weil anderswo gehen Inseln im Meer unter und jetzt soll Deutschland irgendwie so stark betroffen sein. Wie passt das denn zusammen?
Ja, also wir sind natürlich nicht so existenziell betroffen wie Kiribati zum Beispiel, was einfach absäuft oder wo viele Atolle einfach demnächst unter Wasser sind, gar keine Frage. Aber wenn es jetzt um den rein materiellen Wert geht, gibt es hier einfach mehr zu verlieren. Auch in Japan natürlich. Und das ist jetzt das Besondere an diesem Index, dass eben mit Japan und Deutschland das erste Mal auf den ersten drei Plätzen Industrienationen stehen. Das war halt noch nicht der Fall davor. Und wir haben im Jahr 2018, um das Jahr geht es ja, also das schlimme letzte heiße Jahr ist noch gar nicht einberechnet. Also in diesem Jahr 2018 hatten wir durch Wetterextreme einen Gesamtschaden von 4,5 Milliarden Euro. Du wirst dich erinnern, wir hatten ja wirklich große Ernteausfälle. Also Getreide gab es große Probleme, Kartoffeln waren irgendwie schwierig. Der Wald hat da auch schon gelitten, aber wenn jetzt dieses Jahr noch reingerechnet wird mit den extremen Waldschäden, dann wird es nochmal viel, viel teurer. Aber 4,5 Milliarden Euro Schäden, Ernteausfälle, Waldbrände und auch Fluten, das ist schon echt eine ordentliche Zahl.
Ich wage die These, weil es uns wirtschaftlich so gut geht, leiden wir so stark?
Also zumindest leiden wir stark. Ich habe ja immer das Gefühl, wir haben ja immer noch die Chance, die reichen Länder die Deiche höher zu ziehen und eine Klimaanlage anzuschmeißen oder sich in ein SUV zu setzen und da die Klimaanlage anzumachen. Und wenn man halt eine kleine Hütte am Strand hat und das Wasser immer näher kommt, die leiden natürlich viel, viel stärker. Aber da ist eben auch das Bruttoinlandsprodukt nicht so hoch. Also wenn man jetzt einfach den puren Wert nimmt, dann haben wir mehr zu verlieren am materiellen Wert als eben jemand, der nur eine Hütte hat.
Also erstmals ist unser Wohlstand in Gefahr, um es vielleicht auf die These zu bringen.
Ja.
Wenn das denn so ist, dass unser Wohlstand durch den Klimawandel bedroht ist und wir das tatsächlich auch zu spüren bekommen, auch tatsächlich im Portemonnaie, das heißt ja, unser Lebenswandel ist im Prinzip auch bedroht. Meinst du, das hat so ein bisschen das Potenzial, die Bereitschaft zur Veränderung vielleicht auch anzukurbeln?
Ich würde das sehr, sehr gerne hoffen. Und es gibt ja auch eine Schicht, die sich sehr bemüht, also die Autos verkauft, die auf Carsharing setzt, also die sich wirklich Gedanken macht, die eben auch nicht mehr Fleisch aus Massentierhaltung essen mag und so. Also die gibt es schon, aber ich fürchte, die ist relativ gering. Und wenn ich mich einfach so umschaue, keine Ahnung, Stuttgart ist ein sehr schönes Beispiel, da sind überall Plakate, Feinstaubalarm, bitte lasst euer Auto stehen. Und die meisten Strecken werden ja nur kurz zurückgelegt. Es geht ja jetzt nicht um die vielen Handwerker, die aus dem Umland kommen. Mhm. Und dann sitzen diese Menschen, obwohl überall Feinstaubalarm steht, es auch wirklich nicht gut riecht, sitzen die in ihren SUVs, lassen den Motor laufen und tippen auf ihrem Handy rum. Und wenn ich das so sehe, frage ich mich schon, inwieweit die Bereitschaft da ist, einfach was in seinem kleinen Lebensbereich zu ändern, wie groß die Bereitschaft wohl ist oder wie viele Menschen da mitziehen.
Du hast eben schon das Stichwort Klimaanlage gebracht und ich habe tatsächlich auch in diesem Sommer zum ersten Mal darüber nachgedacht, wann es bei uns in Deutschland wohl üblich ist, dass normale Wohnungen, normale Häuser mit Klimaanlage ausgestattet sind, so wie man das ja in anderen Ländern total kennt. Was mich jetzt, wenn wir über Wohlstand und Klimawandel sprechen, zu der Frage bringt, ob vielleicht auch bestimmte Menschen dann einfach die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen, sich von den Folgen des Klimawandels freizukaufen. Also wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir die Klimaanlage leisten, dann kann ich Maßnahmen ergreifen, um mich vor der Hitze zu schützen. Wenn ich nicht so viel Geld habe, kann ich das nicht. Da würde Klimawandel bzw. Klimawandelfolgen, würden da ja sozusagen eine soziale Komponente bekommen.
Absolut. Es wird ja auch gesprochen von einer Klima-Apartheid und genauso ist es.
Wir reden also im Prinzip auch über, wir reden über das Wohl unserer Volkswirtschaft, aber auch über das Allgemeinwohl im Prinzip. Da habe ich jetzt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch eine ganz lustige, naja, lustig vielleicht nicht, aber skurrile Meldung gesehen, nämlich ein Waldbesitzer aus Nordrhein-Westfalen, der hat jetzt sozusagen dem Land Nordrhein-Westfalen eine Rechnung gestellt, weil er sagt, sein Wald trägt ja dazu bei, dass es dem Allgemeinwohl gut geht, weil sein Wald sozusagen holzgewordene Klimaschutzmaßnahme ist, stellt jetzt also in Rechnung, will einen Millionenbeitrag dafür, dass sein Wald gerade durch die Folgen des Klimawandels zerstört wird. Ich finde diese Argumentation, also den Wert des Waldes für die Volkswirtschaft, aber auch für das Allgemeinwohl, das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, der noch nicht so richtig verbreitet ist, oder?
Ja, ich glaube, das kommt. Also jetzt durch diese heftigen Schäden in diesem Jahr ist, glaube ich, der Fokus auf den Wald etwas schärfer gezogen oder wir fokussieren etwas mehr darauf. Und er hat ja recht. Also Wälder leisten so viel. Sie binden Wasser, sie reinigen die Luft, sie puffern viel ab, also Hitzeextreme. Man merkt das ja schon, wenn man am Wald vorbeigeht. Es ist gleich, oder es muss ja nicht mal ein Wald sein, es reicht ja schon ein kleiner Park. Es ist gleich nicht mehr so heiß, nicht mehr so drückend. Also die haben wirklich eine tolle Filterfunktion. Die binden das Wasser, sie filtern es aber auch. Das heißt, das Grundwasser unter Wäldern ist natürlich besser als unterm Acker, also in der Regel. Das heißt, ja, die Wälder sind eine große CO2-Senke, sie liefern nachhaltigen Rohstoff, sie sind ein Rückzugsraum für viele Ressourcen, die wir brauchen, auch wenn es um medizinische Möglichkeiten geht, also Pilze, die vielleicht noch Antibiotika herstellen können, was weiß ich. Also das ist einfach ein ganz großes Refugium und ich habe noch nie Eintritt gezahlt, wenn ich joggen wollte im Wald. Also mir wird dieser Erholungsraum zur Verfügung gestellt und ich zahle dafür nichts und er hat vollkommen recht. Also wenn man schon sowas schützt und versucht, ordentlich aufzuforsten und irgendwie das ganze System halbwegs zu retten, dann sollen die auch unterstützt werden.
Wenn wir davon ausgehen, Wald gehört sozusagen als ein Aspekt zu den Grundfesten, die das Allgemeinwohl sichern, dann könnte man sagen, ich stelle jetzt mal wieder eine These auf, Umwelt zu schützen ist ein Dienst am Allgemeinwohl. Das heißt, man könnte diesen Dienst ja theoretisch auch fördern. Also in der Klimapolitik, in der Umweltpolitik nicht über Verbote, du darfst kein SUV mehr fahren, agieren, sondern über, ja, vielleicht ist ein Prämiensystem zu weit gedacht. Also umweltschützendes, klimaschützendes Verhalten belohnen. Das wäre eine andere Herangehensweise, als über Verbote zu diskutieren. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir in der Klimaschutzdiskussion, dass diejenigen, die sich ein bisschen gegen Maßnahmen wehren, diese immer als Verbote abtun. So könnte man vielleicht, wenn man ein bisschen umdenkt, über Prämien, über nicht Gebote, sondern über Anreize arbeiten.
Ja, aber dann sind es ja wieder die sehr Reichen, die auf solche Anreize gar nicht angewiesen sind. Die könnten wieder tun, was sie wollten. Und da denke ich mir tatsächlich, einige Sachen sollten einfach von der Politik vorgegeben werden. Also so, genauso wie FCKW wurde verboten, Punkt. Wir haben jetzt ein wirklich kleineres Ozonloch. Das ist wirklich mal eine Erfolgsgeschichte. Und warum soll man da ewig drüber diskutieren? Es wurde verboten, es gibt hier Ersatzmaßnahmen. Und dann muss man auch nicht immer in dieser Flugscham oder sonstigen Geschichte bleiben. Und das müssen die Leute auch nicht mehr unter sich ausmachen, sondern es gibt dann irgendwas einfach nicht mehr. Es gäbe dann halt den normalen PKW, der nicht für die Wüste gebraucht wird, sondern halt in irgendeiner Innenstadt, der darf dann einfach nicht mehr so groß sein. Punkt. Und dann kann den auch keiner mehr kaufen, dann wird nicht mehr diskutiert und dann ist Ruhe.
Einfach mal Fakten schaffen.
Ganz genau.
Apropos Fakten. Es gibt noch eine weitere Studie. Jetzt im Umfeld der UN-Klimakonferenz in Madrid kommen ja diverse Studien raus. Auf diese eine möchte ich noch schauen. Der internationale Forscherverbund Global Carbon Project. Die sagen, 2019, da sind die CO2-Emissionen so raufgerechnet zwar durchaus wieder angestiegen, aber weniger stark. Ist das jetzt eine Trendwende? Dürfen wir uns alle freuen?
Wäre schön, glaube ich nicht. Denn wenn wir uns mal die letzten 3 Jahre angucken, also 2017 ist es um 1,5% raufgegangen, 2018 dann richtig hoch, 2,1%, jetzt nur 0,6. Also es schwankt ständig. Mhm. Wir sind auch einfach auf einem sehr hohen Niveau. Also wenn ich ohnehin schon an der Decke bin, da ist halt nicht mehr so viel Bewegungsspielraum. Von daher Trendwende sehe ich da überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, einfach nur das Ergebnis von Einbrüchen, also Wirtschaftszahlen, die eingebrochen sind, wegen Handelskriegen und was weiß ich was allem. Das kann nächstes Jahr wieder anders aussehen.
Und was heißt das alles für das Ziel des Pariser Klimaabkommens?
Das heißt, dass es so nicht weitergeht tatsächlich. Also 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter können wir eigentlich nur erreichen, wenn wir jetzt bald auf Netto Null kommen, was natürlich total utopisch aussieht. Aber die haben uns vorgerechnet, das UN-Umweltprogramm, dass wenn wir die Treibhausgasemissionen zwischen nächstem Jahr und 2030, also in den nächsten 10 Jahren, nicht jährlich um 7,6% zurückfahren, dann werden wir dieses 1,5-Grad-Ziel auf gar keinen Fall erreichen. Also wir werden wirklich auf die 3 Grad zusteuern. Mhm. Und was das heißt, merken wir ja jetzt schon. Also wir hatten die letzten 4 Jahre, waren die wärmsten in der Messung. Und die letzten Sommer, also ich empfand sie als bedrohlich. Und gleich nebenan in dem Park sind die Buchen alle tot. Mhm. Und wir wissen gar nicht, was wir nachsetzen sollen. Also es wird einfach immer heftiger, selbst in unseren reichen Industrienationen, selbst in diesen gemäßigten Breiten. Sonst waren eher Gebiete betroffen, die ohnehin schon sehr heiß sind. Die waren dann halt noch heißer. Aber jetzt weiß man einfach gar nicht, wo überall was aufploppt. Und wenn Wasser kommt, dann ganz, ganz viel an irgendeiner Stelle, sehr punktuell, und woanders wieder gar nichts. Also ich finde, es wird schon spürbar sehr bedrohlich und mir ist ein bisschen schleierhaft, wieso die da nicht ein bisschen resoluter vorgehen, weil wir zahlen ja drauf. Ne?
Nun gibt es aber ja auch Menschen, die auf das, was du jetzt gesagt hast, sagen würden, boah, Klimapanikmache.
Ja, die gibt es leider. Und deswegen würde ich ja auch sagen, setzt nicht nur auf die Verbraucher. Da gibt es sicherlich einige, die sagen, ich will jetzt eben nicht das Fleisch, das aus Argentinien hingeflogen wird, sondern ernähre mich irgendwie aus regionaler Küche oder von regionalen Produkten. Natürlich gibt es da genug. Aber es müsste einfach von der Politik vorgegeben werden. Und zwar aus Vernunftsgründen. Also vernunftsgesteuert, weil dass die Menge der Menschen vernünftig handelt oder in die Zukunft sieht, das ist utopisch. Das ist noch nie passiert und das wird auch nicht passieren.
Danke dir für diese Einschätzung.
Sehr gerne.
Die Bundesregierung möchte junge Menschen in Deutschland stärker in die Politik einbinden. Das war gestern großes Thema im Kanzleramt. Dort wurde eine Jugendstrategie verabschiedet. Nächstes Jahr soll ein Jugendkabinett zusammenkommen. Klingt jetzt alles ein bisschen wolkig und wie viel praktische Beteiligung dadurch wirklich zustande kommt, das muss man erstmal abwarten. Aber interessant finde ich das schon, dass da der gezielte Versuch ist, jungen Menschen mehr zuzuhören. Jüngeren Menschen. Ich meine, viele von ihnen gehen ja derzeit auch auf die Straße für Klimaschutz. Einem wird gerade nachgesagt, er würde die Strippen in der SPD ziehen, Kevin Kühnert. Plötzlich also spielen junge Menschen in der Politik eine größere Rolle, dürfen zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen in Sachsen mitmachen. So der Fall bei Sophie Koch, Vorsitzende der Jusos in Sachsen. Sie ist 26, hat bei den Landtagswahlen zwar den Einzug ins Parlament verpasst, durfte aber dann trotzdem mitverhandeln am Koalitionsvertrag. Der wurde ja am Sonntag vorgestellt, nachdem es auch auf den letzten noch mal ein bisschen haarig wurde zwischen den Partnern des neuen Kenia-Bündnisses, also CDU, SPD und Grüne. Wie das ist, wenn man zum ersten Mal bei sowas mitmacht, wie das vielleicht auch Perspektiven ändert, das wollte ich gern von Sophie wissen, vor allem, weil sie dezidiert links ist, mit der Politik der CDU eigentlich nicht viel anfangen kann. Warum hat sie also trotzdem mitverhandelt?
Ich habe sogar relativ schnell gesagt, als ich gefragt wurde, dass ich mitmachen möchte, nicht, weil ich es geil finde, mit der CDU zu regieren, sondern weil, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich halt auch keinen Einfluss gehabt. Also ich hatte die Wahl zwischen, alle anderen machen das und ich mecke dann über das Ergebnis oder ich kriege halt die Chance, so das Bestmöglichste, was man mit einer CDU raushören kann, rauszuholen.
Also Politik dann doch wieder das Ringen um Kompromisse. Man kann sich nicht verweigern, sondern man muss irgendwie doch versuchen, irgendwas zu erreichen.
Im Endeffekt, ja, also Politik, das sind Kompromisse. Es wäre jetzt anders gewesen, hätten wir eine Alternative auch gehabt. Also in Brandenburg zum Beispiel gab es ja die Variante zwischen Kenia und Rot-Rot-Grün. Ich verstehe immer noch nicht, warum man dort nicht Rot-Rot-Grün gemacht hat. Und dort als JUSO-Vorsitzende hätte ich zum Beispiel in der Kenia wahrscheinlich eher eine Absage erteilt, weil ich eher das andere Bündnis forciert hätte. Wir hatten aber halt in Sachsen nur die Variante Schwarz-Rot-Grün oder irgendwas mit der AfD und das will hier, glaube ich, niemand.
Und auch unter solchen Voraussetzungen, dass man sich mit einer gewissen Skepsis begegnet. Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn solche Koalitionsverhandlungen losgehen, quasi das erste Date, wenn alle zum ersten Mal zusammenkommen? Wie ist das?
Bleiben wir beim Bild des ersten Dates. Hat sich, glaube ich, beim Anfang jeder versucht, von seiner besten Seite zu zeigen. Bloß nicht so viel von den eigenen harten Linien. Eher so, komm, wir probieren das jetzt alle mal. Das wurde aber mit der Zeit dann so, wie der Alltag in eine Beziehung reinkommt, wurden dann auch einfach die Töne rauer, die Verhandlungen härter. Man saß bis nachts 2 Uhr. Gegen Ende, da war ich dann auch schon nicht mehr drin, das haben dann die Spitzen unter sich ausgemacht, aber da muss es auch echt hart zugegangen sein, da sind auch Papiere durchgestochen und ja, also das wurde schon zugespitzt dann mit der Zeit.
Und Papiere durchstechen ist dann immer was auch so ein bisschen das Vertrauen erschüttert, oder?
Absolut, also ich habe die Innenpolitik eine Zeit lang mitverhandelt und ganz urplötzlich waren einfach Positionspapiere von uns, die noch nicht mal geeint waren in der Presse, was natürlich überhaupt nicht geht. Was dann auch einfach die Verhandlungsbasis ziemlich kaputt macht für eine Zeit lang. Oder der Innenminister hat geschäftsführend einfach mal eine Sonderkommission Linksextremismus eingesetzt, was niemals Teil der Verhandlungen war, was natürlich auch einen Tag lang dann erstmal für extrem schlechte Stimmung gesorgt hat und viel Kritik. Also das waren so Punkte, wo ich habe die Verhandlungen, glaube ich, nie wirklich vom Scheitern gesehen. Also vielleicht ein bisschen, aber es gab auf jeden Fall Punkte, wo es echt kritisch wurde.
Aber wie reagiert man dann? Beißt man in den Tisch und hält irgendwie die Klappe oder wird man dann auch mal laut und schreit sich gegenseitig an?
Also ich glaube, ja, es wurde lauter. Schreien war, glaube ich, zu viel. Geschrien hat niemand. Aber natürlich haut man irgendwie auch mal auf den Tisch, sagt, dass dieses und jenes nicht geht. Auf der anderen Seite ist es im Zweifel Verhandlungsmasse, sage ich jetzt mal. Also wir haben in dem Koalitionsvertrag jetzt ein ganzes Maßnahmenpaket gegen gegen rechte Gewalt und Rechtsradikalität, was halt so noch einfach viel mehr Druck, also wir konnten das bekommen, weil es halt vorher die Soko-Links gab und wir gesagt haben, oh, gut, also dann jetzt bitte den dreifachen Aufwand gegen das eigentliche Problem.
Also ist es schon auch so ein bisschen, gibst du mir, dann gebe ich dir, wenn du was willst, muss ich dafür auch was kriegen?
Im Grunde, das ist Politik, ja, muss ich auch kennenlernen so. Also man sollte halt immer aufpassen, dass man seine eigenen Sachen sich komplett verrät. Ich glaube, gibt es auch genug Beispiele, zum Beispiel das Polizeigesetz, was in Sachsen gab, ist für mich eher ein schlechter Kompromiss. Ich finde, in diesem Vertrag geht's, also, aber da mussten alle, ja, man legt halt irgendwie was auf den Tisch und dann wird geguckt, was wollen die einen, was wollen die anderen, kommt man auf den Nenner, ja, nein. Was fällt hinten runter, was geht nicht?
Wie kommst du denn dann am Ende damit zurecht, dass dein Name jetzt ja auch für einen Vertrag steht, mit dessen Inhalten du zum Teil nicht zufrieden bist?
Indem ich das auch ganz klar benenne. Also ich rede gerade ganz viel auch logischerweise mit Jusos, die ja nur das Endprodukt und nicht den Prozess kennen, über Punkte, die mich auch nerven, dass sie nicht drinstehen. Und Punkte, die ich nicht möchte oder halt schlucken muss. Aber im Großen und Ganzen wäre das ein Vertrag, hinter dem ich nicht stehen würde, würde ich auch mich mehr davon distanzieren.
Ist das manchmal auch schwierig, das zu vermitteln, was dann am Ende rauskommt, wenn doch die Ideale bei vielen anderen anders sind und die Erwartungen vielleicht auch anders sind?
Ist es. Also das ist ja das erste Mal, dass ich auf der Seite eines Vertrages stehe und weiß, wie er, also zumindest zu teilen weiß, wie er entstanden ist. Wie gesagt, am Ende war ich auch raus. Und da sind halt einfach, also um es praktisch zu machen, ich habe am 8. November bin ich das letzte Mal aus einer Verhandlung raus und da war alles irgendwie strittig. Ich wusste bei vielen Themen nicht, wie kommen wir da auf den Nenner. Und dann habe ich das Endpapier gelesen und da waren einfach plötzlich Sachen drin, die ich für unmöglich gehalten habe. Und für mich ist das halt ein massiver Fortschritt, aber alle anderen lesen ja nur das Endprodukt und denken sich, ja, das reicht uns nicht. Und das zu vermitteln, das ist schon eine interessante, also eine Aufgabe. Und ich glaube, eine Sache, die auch viele Menschen in der Politik lernen müssen, Sachen zu erklären.
Ihr macht jetzt ja auch eine Mitgliederbefragung bei der SPD. Die Grünen machen das auch. Bei der CDU entscheidet ein Parteitag. SPD, ihr habt jetzt wieder ein paar Regionalkonferenzen angesetzt. Das kommt einem bekannt vor, wenn man die letzten Monate aufmerksam Dinge verfolgt hat.
Wir stehen auf Regionalkonferenzen.
Ihr habt, als es um die Parteiführung ging, auch einen Mitgliederentscheid gemacht. Und da sagen jetzt ja doch schon einige, was soll das? Warum bekommen die Mitglieder der Parteien da so viel mehr Entscheidungsspielraum? Am Ende zählt das Votum der Parteimitglieder ein bisschen mehr als das der normalen Bürgerinnen und Bürger. So die Position einiger Politikbeobachter. Was sagst du dazu?
Ich sage dazu, dass die Menschen haben Einzelparteien gewählt, aber nie Koalitionen. Die Koalitionen bilden die Parteien. Und da finde ich es vollkommen richtig, dass dann auch die Mitglieder entscheiden, ob wollen sie da mitgehen oder nicht. Ich finde es wunderbar, weil es ein basisdemokratischer Prozess ist und jede Person ist ja herzlich eingeladen, auch in eine Partei einzutreten und mit abzustimmen. Das haben wir als SPD öfter schon mal erlebt, dass das Menschen machen. Insofern.
Lass uns mal auf einen anderen Aspekt kommen, den ich ganz interessant finde, und zwar den Einfluss von jungen Menschen in der Politik. Du hast jetzt den Koalitionsvertrag teilweise mitverhandelt. Kevin Kühnert hat die Nachfolge des Parteivorsitzes bei der SPD wesentlich mitbestimmt im Bundestag. Da sehen wir ja auch einige mehr oder weniger jüngere PolitikerInnen, die durch ihre Expertise glänzen. Wir haben da die Frontfiguren der Fridays for Future-Bewegung, die die Öffentlichkeit ein bisschen mitbestimmen, den Diskurs mitbestimmen, da Themen setzen. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich da in den vergangenen Jahren was getan hat, wenn es darum geht, wie sehr man jüngeren Menschen auch zuhört. Wie siehst du das?
Ja, es ist ein Fortschritt auf jeden Fall, aber es ist noch unfassbar viel Luft nach oben. Das fängt an dabei, dass wir Menschen unter 18 ganz oft das Wahlrecht nicht geben, also dass viele junge Menschen nicht wählen dürfen. Und es hört da auf, wo zu wenig Menschen immer noch in Parlamenten und Parteien repräsentiert sind. Ich glaube, wenn man sich da anguckt, wie viele Menschen unter 30 in irgendwelchen Parlamenten sitzen, das ist verheerend. Das ist ein schöner Anfang, aber da muss es ist halt reicht nicht, jungen Menschen immer nur zuzuhören und ihren Aufrufen zu folgen, sondern wir wollen halt auch mitmachen und konkret mitbestimmen.
Aber braucht man nicht auch eine gewisse Erfahrung, um ein fähiger Parlamentarier, eine fähige Parlamentarierin zu sein? Einfach auch ein bisschen Lebenserfahrung?
Lebenserfahrung finde ich nicht am Alter gemessen. Ich meine, jeder Mensch hat seine Lebensrealität und eine Auszubildende, die gerade so über die Runden gekommen ist und irgendwie beschissen auf dem Land von A nach B kommt, weiß, dass es dort mehr Bus und Bahn braucht und eine bessere Ausbildungsvergütung. So, die hat ihre Lebensrealität und kann die genauso umsetzen. Parlamentarische Erfahrung oder politische Erfahrung, ja, natürlich sollte man ungefähr vielleicht wissen, wie Parteien ticken oder so ein Parlament funktioniert, aber auch da muss ich nicht vorher durch 50 Touren gegangen sein und jedes Kommunalparlament mitgenommen haben, sondern ich finde, man kann auch einfach mal Menschen eine Chance geben und dann gucken, ob es funktioniert.
Schlägt dir manchmal auch sowas wie expliziter Gegenwind entgegen, weil du noch vergleichsweise jung bist?
Ich glaube, der Gegenwind hat sich mindestens seit dem Wahlkampf in Grenzen gehalten. Was eher so ein Ding ist, ist sich ernst genommen zu werden. Das merke ich immer noch. Also in den Verhandlungen gab es ein, zwei Menschen, die am Anfang dachten, wer ist diese junge Göre, glaube ich. und am Ende gemerkt haben, okay, doch, die hat inhaltlich irgendwie Ahnung von dem Thema und sitzt hier nicht zum Spaß.
Würdest du also jungen Menschen durchaus auch dazu raten, sich stärker politisch zu engagieren?
Also jederzeit, absolut. Und natürlich gerne in Parteien, aber gerne auch in Vereinen oder in Jugendclubs, die im Endeffekt wichtig sind. Es gibt verschiedene Initiativen außerparlamentarisch, die auch einfach was in dieser Gesellschaft zu sagen haben. Auch in der Schule im Endeffekt. Ich bin damals durch Zufall Klassensprecherin geworden und ich bin im Nachhinein super froh, dass ich es geworden bin, weil das einfach ein Weg ist, wo Mitbestimmung schon im Kleinen anfängt. Und ich würde jederzeit appellieren, dass junge Menschen politisch werden sollen.
Aber man muss auch eine gewisse Frustrationstoleranz schon mitbringen.
Das ja, natürlich. Es ist ganz oft ein Prozess, der zieht sich lange In der SPD sieht man das am Beispiel Hartz IV. Die Jusos kämpfen seit Anfang an dagegen und es hat bis jetzt irgendwie gedauert, dass da mal ein Umdenken stattfindet. Das sind lange Prozesse, es kann aber manchmal auch ganz schnell gehen. Ich glaube, je kleiner die Ebene, also wenn ich jetzt in meiner Stadt was verändern möchte, passiert das wahrscheinlich schneller, als wenn ich Europa verändern möchte.
Der Tag am 4. Dezember 2019. Für Fragen und Feedback haben wir eine Mailadresse: dertag@deutschlandfunk.de. Wir freuen uns über Mails und bemühen uns auch zu antworten. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.